ich glaube, die Händler werden auch erfolgreich sein, auch auf der Fläche, die wirklich ihr eigenes Geschäftsmodell kritisch beleuchten und wirklich vom Kunden her dann auch denken.
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Podcasts Trendforum Retail. Die Trendforum Akademie ist für Ladenbauer, für Integratoren, für Retailer gedacht, die sich mit den Themen weiterbilden wollen, die jetzt gerade auf dem Tableau liegen, die auch eine Möglichkeit der Weiterentwicklung geben. Viele haben schon ganz viel erfahren und diese Erfahrungen möchten sie gerne mit euch teilen. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und freuen uns dann noch mehr, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert und mit uns auf die Reise geht, um hier diese ganzen spannenden Themen zu streifen und auch zu vertiefen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, das ist der Dr. Kai Hudetz. Der Dr. Kai Hudetz ist am IFH in Köln und befasst sich ganz intensiv mit den Themen im Retail. Denn ob es jetzt Informationen, Research und Consulting Themen sind, hier werden die ganzen Themen in Auftragsarbeiten bearbeitet und wir wollen uns heute damit befassen, was hatte Covid-19 für einen Einfluss auf den stationären Handel und wie kann die Zukunft aussehen. Ich bin sehr gespannt, welche Daten, welche Fakten es schon zu diesem Thema gibt und würde jetzt an Daniel Schnöd weiterleiten. Daniel Schnöd ist der Initiator des Trendforum Retail und hat hier einen, ich denke mal, sehr kristallklaren Fragebogen vorbereitet. Daniel, wie geht's dir heute?
Heute geht's mir gut. Ich konnte ausschlafen, also alles perfekt. Und freue mich auf unsere Gesprächspartner des heutigen Tages. Ganz besonders, weil wir jetzt im Early Bird mit Dr. Kai Hudetz sprechen werden, der für die IFH steht, also das Institut für Handelsforschung. Vorab wäre da vielleicht mal meine Bitte, mal so ein bisschen zu das Konstrukt IFH, ECC und IFH-Förderer zu erklären und eure Nähe einmal vielleicht in den Fokus zu stellen. Einmal zu Stadtentwicklung, CIMA, BBE und dann einmal eben auch das Thema Digitalisierung.
Ja, vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf. Ja, das Konstrukt des Instituts für Handelsforschung oder IFH ist gar nicht so ganz einfach zu verstehen. Eine alte Einrichtung, 1929, quasi ein Spin-off der Universität zu Köln. Inzwischen treten wir mit zwei Marken an den hier auf. Und zwar das eine ist das IFH Köln. Ganz klassisch, da kommen wir her, das ist unsere Wurzel, stationärer Handel, den wir seit 1929 dann auch im Fokus haben. Und seit 1999 haben wir eben eine Digital-Brand, ECC, jetzt ECC Köln. Da beschäftigen wir uns eben sehr stark mit Digitalisierungsthemen, mit Fragestellungen wie Marketing und Vertrieb im digitalen Zeitalter erfolgreich sein können. Und die IFH-Förderer, die auch schon erwähnt wurden, das ist unser gemeinnütziger Verein. Wir sind ja nach wie vor auch in Non-Profit-Projekten mit der Uni Köln dann auch unterwegs, die dann eben unter den IFH-Förderern dann auch laufen. Und wir versuchen da die Brücke zu schlagen, und das werden wir heute sicherlich auch in dem Podcast, zwischen der Theorie und der Praxis, Zahlen, Daten, Fakten, um dann letztlich der Praxis hier auch klare Entscheidungen zu ermöglichen.
So, jetzt wissen wir einmal dieses Konstrukt IFH und ECC. Was mich zuerst interessiert, weil ich finde das super spannend, faktisch seit knapp 100 Jahren Forschung zu betreiben und das Ganze mit dem stationären Einzelhandel. Ich glaube, das reicht, wenn wir uns einfach mal so die letzten 10, 20 Jahre vielleicht angucken, wo du, und jetzt eben diese Peak haben mit dem Corona und dem Ausblick dann in die Zukunft. Wie glauben Sie, dass sich die Sortimente der Einzelhandel, der stationäre physische Einzelhandel in den Innenstädten verändern wird?
Ja, Innenstädte sind ein wunderbares Schlagwort, weil es zeigt, dass es sich dann doch auch lohnt, lange am Markt aktiv zu sein. Wir führen ja jetzt auch wieder im Herbst eine Studie durch, die heißt Vitale Innenstädte, die basiert aber auf der früheren BAG-Kundenverkehrsuntersuchung, also eine jahrzehntelange Studie, die größte Passantenbefragung Deutschlands, wo wir die Schwierigkeiten der Innenstädte ja durchaus schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier dann auch gesehen haben. Es ist ja so, dass wir ganz klar sagen müssen, das, was viele postulieren, muss deswegen nicht falsch sein. Covid-19 als Brandbeschleuniger für gewisse Entwicklungen, Frequenzrückgang beispielsweise auf der Fläche, haben wir ja schon seit vielen Jahren hier verfolgt. Wir sehen, dass Innenstädte zunehmend auch kritischer gesehen werden von Passanten, die natürlich die Auswahl haben. Spätestens seit Anfang der 2000er Jahre, als der Onlinehandel so langsam in Fahrt gekommen ist, haben wir ja Optionen, die einfacher sind in vielen Fällen. Und das heißt, die Städte und der innerstädtische Handel, die sind natürlich aufgefordert, hier ein Stück weit noch mehr an die Kunden dann auch ranzurücken. Wir sehen, es gibt zwei große Entwicklungen natürlich. Die eine ist hin zu mehr Erlebnis, mehr Emotion. Das haben wir ja viel gesehen, auch gerade in Innenstädten, gerade in größeren Städten, dass das inszeniert wird, große Marken sich anders präsentieren. Die andere Entwicklung ist natürlich, macht es den Kunden bequemer. Und das ist halt häufig eine Entwicklung, die dann doch hin zum Onlinehandel führt, gerade jetzt in der Pandemiezeiten, wo ja dann noch der Aspekt Sicherheit dazu kommt. Also Vertrauen, kann ich eigentlich jetzt mit gutem Gefühl auf die Fläche dann auch gehen? Und insofern, glaube ich, haben wir große Herausforderungen für den stationären Einzelhandel auf der Fläche, auf die wir dann sicherlich im Detail zu sprechen kommen.
Nee, ich würde ganz gerne einmal mal bei der gewachsenen Agglomeration bleiben. Was mich immer wundert, ist, ich sehe dann immer die vielen Betreiber, also die sich mit der Stadt beschäftigen. Es sind die Bürger, es ist die Politik, es sind die Gewerbetreibenden. Also wenn man die ganzen Interaktionspartner sich anschaut, und es gibt einfach Städte, die sind hervorragend aufgestellt, weil sie viele Dinge wohl richtig machen. Und es gibt Städte, die schaffen es einfach nicht. Jetzt mal unabhängig von Konkurrenz unter Städten. Aber wo werden eigentlich die größten Fehler gemacht, die man eigentlich auch leicht beheben könnte?
Ja, das ist eine wirklich gute und berechtigte Frage, weil wir wirklich sehr große Unterschiede sehen. Also manche Unterschiede, muss man natürlich auch fair sein, liegen einfach darin begründet, dass die Ausgangsvoraussetzungen für Städte unterschiedlich sind. Also ein ganz wichtiger Faktor, also sehen eigentlich der wichtigste Faktor, und der ist für Städte ja gar nicht so leicht zu beeinflussen, ist Ambiente. Also Städte, die besonders gut bewertet werden als Einkaufsstandorte, die haben alle eins gemeinsam, die haben Altstädte. Also die haben eine Altstadt, die haben schöne Bausubstanz, da geht man eben gerne flanieren. Das kann ich ja schlecht beeinflussen. Also entweder ich hab diese Ausgangsvoraussetzungen oder ich habe sie nicht. Aber ich kann natürlich da ansetzen, wie Sie richtig sagen wollen, an den Rahmenbedingungen, die ich als Stadt beeinflussen kann. Und dann sind das eben diese klassischen Hygienefaktoren, die muss ich einfach erfüllen. Also Erreichbarkeit mit dem Fahrzeug, dann die natürlich die Parkplatzsituation, dann die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr, Sicherheit, Sauberkeit. Das sind natürlich so Hygienefaktoren. Und früher haben Passanten Mängel in diesem Bereich dann in Kauf genommen, weil sie vielleicht gar keine andere Wahl hatten. Wenn sie ein vernünftiges Angebot hier dann vorfinden wollten, dann mussten sie in die Stadt fahren. Heute müssen sie es eben nicht mehr. Und deswegen, da verzeiht der Kunde, da verzeihen die Passanten einfach diese Fehler nicht mehr, die gemacht werden. Baustellenmanagement, ganz großes Thema. Manchmal würde man sagen, mangelndes Baustellenmanagement. Also es gibt viele Faktoren an denen, und das macht es eben auch so schwierig, an denen man ansetzen muss.
Was sind eigentlich jetzt die erkennbar erfolgreichsten Initiativen in Städten, wo tatsächlich auch Mehrwert und Monetarisierung stattfindet?
Ja, ich glaube, die Klammer ist letztlich die Vernetzung. Was wir sehen, früher hat Handel tatsächlich Frequenz gebracht. Heute suchen ja die Händler im Normalfall Frequenz, weil der Handel allein das Austauschen von Ware nicht mehr dieser Frequenzbringer ist. Es gibt Ausnahmen, es gibt natürlich ein paar starke Marken, ein Apple oder früher ein Primark oder so, die gibt es natürlich noch, aber im Normalfall geht es da um vernetzte Konzepte. Es geht darum, ich glaube, da können Städte durchaus auch von Shoppingcentern lernen, die ja zentral gemanagt werden, wie man versucht, eben mit Gastronomieangeboten besser zu verknüpfen, mit Sportangeboten, mit Freizeitangeboten, dann das Thema Kultur, also eine Integration. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Handel alleine Das ist ein schwieriges Konzept. Ich muss es, gerade wenn ich in dem Bereich des Erlebnishandels bin, dann muss ich einfach besser verzahnen mit anderen Aktivitäten. Ich sage immer, früher sind wir in die Stadt zum Einkaufen gefahren, haben danach noch was gegessen. Heute ist es wahrscheinlich in den allermeisten Fällen eher umgekehrt. Man fährt zum Essen vielleicht dann in die Stadt rein und da möchte man noch ein bisschen was nebenher dann noch einkaufen.
Ja, ich habe das immer so, wir müssen praktisch den alten Marktplatz wieder revitalisieren. Der Marktplatz hat natürlich seine Daseinsberechtigung über den Handel gehabt, aber man hat dort auch gegessen und was getrunken, man hat seinen Spaß gehabt. Es gab Gaukler und ab und zu sind dann auch, das habe ich dann so gesagt, es sind auch Menschen gehängt worden, um da ein bisschen Spannung in die ganze Geschichte hineinzubekommen. Jetzt hatten Sie das Wort Integration genannt und in dem Fall würde mich mal interessieren, welche digitalen Möglichkeiten, das wäre jetzt so dieser Schwenk zum ECE, welche digitalen Plattformen sind eigentlich, man hört zu viel, aber welche sind wirklich erfolgreich? Von Kauflokal bis, ich kann es gar nicht aufzählen, die wirklich dann auch spannende Lösungen bieten und den physischen Handel unterstützen.
Ja, ich kann sie leider auch nicht aufziehen. Ich beschäftige mich schon lange damit. Das Thema lokale Marktplätze ist ja nun sehr, sehr altes. Wir haben 1999 ja mit dem ECC begonnen, uns auch damit zu beschäftigen. Auch damals gab es sie schon. Wir hatten alle eins gemeinsam, die Konzepte, sie haben alle nicht funktioniert. Und das ist leider immer noch das Problem. Es ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Und entweder ich habe zu wenig Angebot oder ich habe zu wenig Nachfrage. Die meisten schaffen es eben nicht, aus dem Schwungrad, da wirklich das Schwungrad in Gang zu setzen. Wir sehen auch jetzt gerade angesichts der Pandemie zwei Entwicklungen. Also das eine ist ganz klar, du gehst auf die großen Plattformen drauf. Amazon ist einfach der größte Gewinner dieser Entwicklung, aber auch ein Otto, ein Zalando, ein eBay. Die haben mit ihren Marktplatzkonzepten, die haben tatsächlich hier deutlich, deutlich zulegen können. Der Kunde sucht in Zeiten der Unsicherheit eher das, was er kennt. Das ist die eine Entwicklung. Und die zweite ist der Kunde möchte eigentlich auch regional sich orientieren. Viele haben jetzt auch festgestellt, und es ist eigentlich doof, wenn die Geschäfte zu sind. Die wollen ja auch in der Region. Aber, und das ist eben das große Aber, und da sind wir bei der Frage, was funktioniert, die sind eben professionelle Ansätze gewöhnt. Die sind Mehrwerte dann auch gewohnt. Und eine Plattform, die mehr oder minder sich darin beschränkt, zu sagen, hier sind Händler, vielleicht sogar noch hier sind Produkte und bedien dich, das wird nicht ausreichen. Ich muss dem Kunden wirklich Mehrwerte bieten. Das sind natürlich die Themen, die wir auch schon lange diskutieren, reservieren und abholen, Verfügbarkeiten hier anzeigen, dann auch Terminvereinbarungen online machen zu können. Aber auch hier sind wir ja wieder bei dem Thema Vernetzung. Da muss ich über so eine Plattform auch einen Friseurtermin hier platzieren können. Vielleicht muss ich sogar die Administration, die Behörden noch mit anbinden, dass ich meinen Personalausweis verlängern kann, Dienstleistungen integrieren. Und da, glaube ich, beginnen solche Konzepte jetzt erst zu greifen. Also ich kann jetzt nicht sagen, zum Zeitpunkt heute, wo wir sprechen, hier 19. August 2020, hier ist schon eine Blaupause, schaut euch diesen lokalen Marktplatz an oder die lokale Plattform, die funktioniert. Sehe ich nicht.
Wenn man sich eBay anguckt, dann hatte eBay am Anfang ganz viele kleine Händler und dann gab es dann irgendwann die Powerseller. Also es findet da immer wieder so eine Konsolidierung statt und dann wieder so eine Diffundierung. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, gerade vor dem Hintergrund der Regionalität, lokale Marktplätze attraktiv zu gestalten. Wir haben jetzt auch viel gehört von Startup-Unternehmen, die Warenwirtschaft für die Händler vor Ort regeln würden. Also das Schöne ist ja, man muss die Händler und die Gastronomen, also die ganzen, die vernetzt fähig sind, Dienstleister, die muss man ja schier tragen zu ihrem Glück. und das kostet alles Geld. Und beim Geld hört der Spaß auf. Wie kann man sowas eigentlich, wir haben schon gehört, so ein bisschen in der Politik, wir brauchen jetzt auch Stadtentwicklung und Gelder für Städte. Wie kann man so etwas kreieren?
Ja, also ich kenne das Thema, den Hund zum Jagen tragen. Wir sind ja auch missionarisch unterwegs hier mit dem Kompetenzzentrum Handel und mit Vorgängerinitiativen, wo wir seit 20 Jahren versuchen, Händler, stationäre Händler ins digitale Zeitalter reinzubringen. Und ich glaube, um das zu sagen, ich glaube an das Konzept des regionalen Marktplatzes. Ich glaube, dass wir das, was wir auch sehen, dass ein Bedürfnis ja auch da ist von den Konsumenten. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind jetzt gerade Konzepte, die wirklich den Mehrwert bieten, sind gerade erst am Entstehen. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie leicht kann ich die Händler tatsächlich auch anbinden? Und da gibt es ja auch einfache Lösungen. Es gibt ja auch kostengünstige Lösungen. Zu denen muss ich dann halt auch finden. Das hängt damit zusammen, ein Stück weit, dass, glaube ich, viele Händler doch zu lange more of the same versucht haben, ihr Geschäftsmodell, obwohl es schon ein bisschen angegriffen war, obwohl es immer stärker angegriffen worden ist, trotzdem durch mehr Wurfzettel, durch mehr Aktionen dann letztlich noch am Leben zu halten und sich vielleicht auch nicht genug Gedanken gemacht haben, wie ich dann letztlich aus der Kundensicht besser werden kann. Ein Beispiel, wir haben immer diskutiert über bargeldloses Bezahlen und der Kunde will das gar nicht mit dem bargeldlosen bezahlen und das ist alles ganz, ganz schlimm. Jetzt sehen wir auf einmal angesichts der Pandemie, dass ich beim Bäcker auch für 2,40 Euro Brötchen bargeldlos bezahlen kann. Und es funktioniert ja gut. Das ist gar keine große technische Lösung, gar nicht aufwendig. Und trotzdem biete ich dem Kunden dann einfach ein besseres Erlebnis. Und ich glaube, es beginnt zunächst mal mit dem Bewusstsein, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ich muss überlegen, was muss ich machen, um meinem Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Und da bin ich dann schnell bei der Frage, wenn der im Internet ist, dann möchte der halt wissen, ob ich dieses Hemd noch da habe oder nicht. Und er möchte nicht zu mir hinfahren und dann feststellen, das Hemd ist in der Größe gar nicht da. Und dann muss ich überlegen, wie sieht eine Lösung aus, die ich dem Kunden dann auch anbieten kann. Und die kann ja noch ganz klassisch auch funktionieren, wenn ich sage, ruf mich an. Und dann ruft er an und dann gucke ich eben nach, wenn es eine kleine Boutique ist. Und dann sage ich, gut, ich lege es zur Seite. Das kann ja auch eine Lösung sein. Besser ist natürlich die Lösung, ich kann meinen Warenbestand digitalisieren und dann wird es in der Tat aufwendig und dann teilweise werden wir da auch nicht umhinkommen, zu sagen, da muss es Fördertöpfe geben, die das dann auch unterstützen. Was wir ja machen als Kompetenzzentrum Handel, ist die Informationen zu bieten, ist eine Plattform auch wieder zu bieten, wie man dann an die entsprechenden Dienstleister rankommt. Aber es geht natürlich auch nicht ohne Invest. Das ist leider auch so.
Da habe ich nochmal eine Frage. Ich würde da nochmal ein bisschen tiefer auch in diese Krise reingehen, die wir gerade haben. Wir merken, es verändern sich Themen. Digitalisierung ist nicht mehr so abstrakt, sondern wird jetzt schon ein Stück weit gelebt. Aber wir haben schon ganz viel verschlafen. Also alle, ne? Also alle Branchen. Was wir gerade sehen, ist, dass kleine Einzelhändler, ich bin hier in München, einfach dann das Handtuch schmeißen und den Markt verlassen. Wir sehen, dass die Hilfsprogramme einerseits Kredite sind und andererseits vielleicht mal die Miete dann finanzieren, aber nicht das Leben der Leute. Also die gehen jetzt gerade kaputt und das sind genau die, von denen Sie gerade sprechen, die regional den Service anbieten, die werden meiner Meinung nach über kurz oder lang jetzt nicht mehr noch eine zweite Welle oder eine zweite Krise aushalten. Was kann man jetzt akut tun? Das wäre eine Frage, die ich gerne stellen möchte.
Ja, ich glaube, einige haben ja auch schon viel gemacht. Also natürlich, wir sind immer schnell dabei zu sagen, wir sind leider nicht innovativ genug. Wir haben Entwicklungen verschlafen und ich glaube, das ist in vielen Bereichen auch wichtig. Aber wir dürfen es auch nicht pauschalisieren. Wir haben auch jetzt in den letzten Wochen, Monaten jede Menge Händler dann auch gesehen, die wirklich innovativ reagiert haben, die WhatsApp-Beratung angeboten haben, die mit der Videokamera durch ihren Laden gelaufen sind und dem Kunden Produkte gezeigt haben und die abends mit dem Fahrrad dann auch zugestellt haben. Wir sehen, dass es inzwischen Shop-Lösungen gibt, die man sehr schnell implementieren kann, wo man wirklich auch innovativ sein kann. Wir sehen Instagram als Verkaufskanal. Das haben gerade viele Fashionhändler, die ja besonders unter Druck stehen, am Instagram oder Facebook genutzt, um letztlich weiterhin zum Kunden auch durchzudringen. Ich glaube, es gibt schon auch die innovativen Händler. Es kommt aber jetzt darauf an, natürlich solche Lösungen auch zu professionalisieren, auch skalierbar zu machen. Also man kann ja nicht permanent mit der Videokamera im Laden dann auch rumlaufen. Da braucht man dann eben professionelle Lösungen. Das hat mit Know-how zu tun. Deswegen sind die Initiativen, glaube ich, wichtig, so wie das Kompetenzzentrum Handel. Die versuchen, Know-how auf die Fläche zu bringen. Wir selber fahren beispielsweise mit dem sogenannten BIMO, dem Digitalmobil, quer durch die Republik. Und das geht jetzt tatsächlich auch diese Woche wieder los, dass wir irgendwo auch halten können, wo man uns haben möchte. Und zeigen Technologien tatsächlich. Also da sind Rollcontainer drin. Und dann kann man sich unterschiedlichste Technologien von Augmented Reality bis bargeldloses Bezahlen auch mal wirklich anschauen. Also damit man sich mit so einem Thema dann auch wirklich beschäftigt. Und auf der anderen Seite müssen wir dann eben gucken, inwieweit sind Händler angesichts des margenschwachen Geschäftes, angesichts der schlechten Eigenkapitalausstattung dann eben auch in der Lage, notwendige Investitionen zu tätigen angesichts dieses Einschlages, den wir hier dann auch gesehen haben. Weil eins ist ganz klar, die wirtschaftlichen Auswirkungen sind, glaube ich, von vielen eine ganze Zeit lang auch verdrängt worden. Das geht aber nicht lange gut. Und wenn jetzt Förderprogramme auslaufen, werden wir dann natürlich noch sehr viel mehr Probleme dann auch sehen auf der Fläche. Und wie gesagt, wir reden ja teilweise von Unternehmen, die ja vorher schon in Schwierigkeiten waren. Die großen Namen, die in der Presse stehen, die dann in Insolvenzen sind, die hatten ja alle vorher schon Schwierigkeiten. Und leider gehört das auch dazu, zu der Wahrheit, dass gerade der mittelständische Facheinzelhandel, über den wir gerne so reden und den wir ja alle wünschen, dass der ja besonders gelitten hat, schon die Jahrzehnte vorher. Der Umsatzanteil von Facheinzelhandel ist ja quasi kategorieübergreifend, hat er sich in 10 Jahren ja halbiert. Also diese Betriebsform steht einfach extrem unter Druck.
Also wir haben ja viel über Menschen, Netzwerke gesprochen, auch über das Ambiente und den Raum. Aber vielleicht haben Sie schon mal so Erkenntnisse, mit welchen kuratierten Angeboten eigentlich die Zukunft des Einzelhandels gesichert ist. Also wir wissen ja, Mittelfristbedarf leidet. Es gibt eine ganze Menge Branchen, wie die Fahrradbranche, die machen Umsatzzahlen, ist unglaublich. Ich habe auch mit der Industrie gesprochen, mit der Fashion-Industrie, die gesagt haben, dass sie Schwierigkeiten haben, 70% Einbruch in der Vororder. Meine Antwort war darauf, da seid ihr selber schuld, weil ihr bestellt alles in China. Also die Wertschöpfungskette muss auch wieder auf regionale Märkte gebracht werden, damit man individuelle antworten kann. Das sind schon mal so Kleinigkeiten. Aber Sie haben ja die Expertise. Vielleicht könnten Sie da mal so einen kleinen Ausblick machen. Wo sind die Chancen?
Das ist natürlich die spannendste Frage und die ist auch wieder nicht pauschal zu beantworten. Man muss tatsächlich, wie Sie es ja auch gemacht haben, glaube ich, in die Categories auch reingehen. Wir tun uns immer leicht in Categories, die noch einen Innovationsgrad haben, weil wir, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, natürlich in gesättigten Märkten leben in Deutschland. Grundsätzlich, wir haben ja eigentlich schon alles. Die Fahrradbranche, auch die boomte ja nicht erst seit Covid-19, sondern die hatte durch das Thema E-Bikes, was ja nun wirklich eine Innovation dann auch war, hat die natürlich eine Sonderkonjunktur gehabt, hat sich sensationell entwickelt in den letzten Jahren, profitiert von ein paar anderen Trends auch, natürlich jetzt der Fitness-Trend und dann haben wir jetzt durch die Pandemie noch das Thema Cocooning. Ich bin zu Hause viel, ich tue mir selber was Gutes, ich baue in meinem Haus ein bisschen was um oder die Terrasse oder was immer. Also diese Branchen haben jetzt einfach auch eine Sonderkonjunktur. Was wir sehen, ist natürlich ganz klar, es geht darum, der kleine Gebrauchskauf, der wandert auf kurz oder lang in sehr, sehr vielen Fällen einfach auf die großen Plattformen, allen voran Amazon, weil der Händler vor Ort ja gar keinen großen Mehrwert bieten kann. Also wenn ich halt ein paar Schrauben benötige, wenn ich ein Kabel benötige, da gibt es eigentlich nur das Thema Verfügbarkeit. Aber ansonsten gibt es keinen Beratungsbedarf, das ist einfach. Aber immer dann, wenn es natürlich um Kuratierung ist, ein sehr gutes Thema, weil wenn ich eine Plattform habe, gegen die jeder quasi erkämpft, die Amazon mit weit über 300 Millionen Produkten, dann wissen wir ja, das Problem ist nicht die Auswahl, sondern dass ich zu wenig hätte, sondern das Problem ist, ich habe zu viel. Also Kuratierung ist ein wichtiger Punkt. Sortimente kuratieren, Beratung. Natürlich, ich habe, und das ist jetzt der Punkt, an dem der Einzelhandel wirklich aufpassen muss. Viele schauen schon mehr auf die Sterne bei Amazon und sagen, gut, das ist jetzt ein gutes Produkt, ist mir völlig egal, was du sagst. Aber denken wir an den Fashion-Bereich. Eine gute Beratung, der dann wirklich sagt, das ist ein Anzug, der sitzt ja wie angegossen. Das ist nicht zu ersetzen zunächst mal. Da muss ich aber verstehen, Empathie ist ein Thema. Ich bin viel auch bei Faktoren, die mit Personal zu tun haben, weil ich glaube, es ist ein Irrglauben, wenn man denkt, Personal wird unwichtiger im digitalen Zeitalter. Ich glaube, Personal wird wichtiger. Ich brauche besseres Personal. Ich brauche Leute, die das verstehen. Und ich glaube, die Händler werden auch erfolgreich sein, auch auf der Fläche, die wirklich ihr eigenes Geschäftsmodell kritisch beleuchten und wirklich vom Kunden her dann auch denken. Letztes Beispiel, Möbelhandel. Der Möbelhandel denkt, er hat große Paläste und toll und Riesenauswahl und hunderte von Sofas und alles Glas und toll. Und dann hat er ja noch Verkäufer, die dann versuchen, schnell ihr Ticket da drauf zu kleben und die Provision dann auch zu kriegen. Wenn wir mit den Händlern wirklich, mit den Kunden wirklich sprechen, wie sie den Kauf empfinden, dann ist das eine Geschichte voller Missverständnisse. Und man merkt, da ist kein vernünftiges Kauferlebnis dann auch da. Und ich habe ja viele Möglichkeiten, auch durch Digitalisierung den Einkauf auf der Fläche viel angenehmer zu gestalten. Und ich glaube, da muss man tatsächlich ansetzen. Und dann sehe ich eine Chance, wirklich kategorieübergreifend von Fashion bis zum DIY-Bereich wirklich auch für den stationären Handel vernetzte Konzepte zu etablieren, die auch wirklich funktionieren.
Also ich finde es toll, dass der Faktor Mensch, also der Verkäufer, wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Man hat das auch gemerkt in den letzten 3-4 Jahren. Es gibt eine ganze Menge Konzepte, wo dieses Prinzip Experience einerseits gelebt wird für die Ware und diese Unternehmen es verstanden haben, dass sie auch die Mitarbeiter dafür brauchen. Wir haben also relativ, es kommt, ich habe dann so gesagt, wir haben wieder Personaldichte wie in den 70er, 60er Jahren mit 20, 30, 40 Quadratmeter pro Mitarbeiter. Diese großen Bunker, Karstadt-Kaunhof, die bedienen ja 1500 Quadratmeter. Also das sind schon Welten. Also ich bin davon überzeugt, dass der Faktor Mensch wirklich entscheidend ist, damit die Menschen Experience erleben können und Erfahrungen erleben können. Und dann schlussendlich, weil kaufen kann ich überall. So, ist die Frage, was vielleicht zum Schluss von meiner Seite, was sind denn so Konzepte, wo Sie sagen, die zeichnen sich wirklich als besonders positiv aus und die werden in der Zukunft für Schlagzeilen sorgen?
Oh, das ist natürlich eine extrem schwere Frage, so hinten raus. Ich kann wir in der Zukunft für Schlagzeilen, sagen wir, das sind vielleicht auch noch Player, die wir jetzt im Moment noch gar nicht so, gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen mehr sehen werden von Unternehmen, die eher aus dem Digitalbereich kommen, die mit kleinen Konzepten, mit kleinen Flächenkonzepten kommen. Ich glaube, natürlich bietet Digitalisierung, Stichwort digitale Regalverlängerung, die Möglichkeit, auch kleinere Konzepte zu spielen. Da kriege ich die Sachen dann auch überein, da brauche ich weniger Personal auf der Fläche. Und deswegen, glaube ich, werden wir da viel sehen, eher in Hochfrequenzlagen, kleinere Konzepte. Ich finde ja ganz interessant, wenn man sich anschaut, das ist ja gar nicht so in der Öffentlichkeit hier dann auch drin, wie eben so ein Tesla-Autos verkauft, dann ist das ja ein ganz anderes Konzept von Raumberatung, von Sortiment, von allem, wie das eigentlich kennen jetzt von den klassischen Automobilherstellern und dann auch Händlern. Von den stationären Händlern ist es ein Unternehmen, was ich immer finde, was deutlich unterschätzt wird, wie IKEA, die nicht erst Amazon gebraucht haben, um zu verstehen, dass ich einfach vom Kunden her denken muss. Das Thema Bällebad, das Thema, hol die Leute mit einer Gastronomie günstig rein, schaff denen ein Erlebnis, dadurch, dass es danach noch den Hotdog und ein Softeis hier gibt, dass es eben nicht nur um das Produkt geht und macht die Sachen richtig, die Hygienefaktoren, wie beispielsweise mit Parken, mit einem Umtausch der oder einer Rückgabe, die einfach gestaltet wird. Ich glaube, es ist ein Unternehmen, was jetzt auch in einer schwierigen Kategorie, ich meine Möbel, du hast Zweimann-Handling, das ist nicht ganz so trivial, hier dann auch gemacht. Du willst auf dem Sofa vielleicht doch mal draufgesessen sein und möchtest nicht das Sofa jetzt rein digital bestellen. Aber die sind auf einem guten Weg, die erzählen auch die Geschichten. Auch da die 30 Quadratmeter Wohnung, die dir schon gezeigt wird, nicht nur ein Produkt hingeknallt, sondern eine Geschichte erzählt, finde ich gut. Ich finde auch ein Unternehmen sehr gut und die sind aus meiner Sicht zu Recht eben immer weit oben über den Rankings wie ein DM. wir machen den Unterschied, die Personen in den Fokus rücken, eine intelligente Markenstrategie, Eigenmarkenstrategie, eine intelligente Social-Media-Strategie. Ich glaube, das sind Unternehmen, wir haben ja sehr gute Unternehmen, auch Handelsunternehmen in Deutschland. Und wir sollten uns auch nicht immer klein machen. Wir haben gerade im Bereich jetzt FMCG haben wir einige, die, glaube ich, das gar nicht schlecht hier dann auch machen. Ich glaube, ganz grundsätzlich werden wir sehen, dass die Unternehmen noch viel stärker auf kleinere Konzepte setzen mit einem höheren Digitalisierungsgrad. Und da sind natürlich Mr. Spex wäre so ein Beispiel, ich glaube, das, von dem wir vielleicht dann eben auch mehr sehen werden. Die kommen aus dem digitalen Bereich grundsätzlich, aber die denken nicht digital oder stationär, sondern die denken vom Kunden her. Und da setzen sie, da tun sich vielleicht die Unternehmen leichter, die aus einer Nicht-Handelswelt kommen, weil die Händler eher versuchen, ihr Geschäftsmodell so ein bisschen anzupassen, aber im Wesentlichen dann doch weiterzufahren.
Also wir haben da ganz viele Experten, die jetzt gerade auch schon tolle Dinge umsetzen, auch in den letzten Jahren schon umgesetzt haben. Aber am Anfang unseres Podcasts haben wir darüber gesprochen, wie wichtig dieser generalisierte Touchpoint ist, dieser Marktplatz. Wie kann eine Synergie dann entstehen oder wie kann eine Kooperation dieser Unternehmungen entstehen, um die Learnings gemeinsam für den gemeinschaftlichen Erfolg umzusetzen? Letztlich ist die einzelne Marke, die einzelne Brand ja nur am eigenen Erfolg interessiert, oder?
Naja, wir haben ja schon eigentlich Entwicklungen, auf denen man ansetzen kann. Also das Shop-in-Shop-Konzept ist ja jetzt auch kein neues Konzept. Wir sehen ja integrierte Konzepte, dass in Supermärkten dann auch noch der MacPaper ist oder eine Postfiliale, ein Schuster. Also ich glaube, wir müssen einfach mehr davon sehen, von vernetzten Konzepten auf der Fläche. Ich meine, das wird ja jetzt spätestens der letzte Hilfe und Weckruf ist ja dann eine Schließung vielleicht von einem Galeria, Karstadt, Kaufhof, wo wir dann sehen, was machst du denn mit der Fläche? Und auch die bisherigen Konzepte waren ja Richtung Marktplatz denkend. Und dann brauchst du diese Vernetzung, da muss Gastronomie, vielleicht kommt da auch ein Fitnesscenter hier dann noch mit dazu. Ich brauche einen Schuster, eine Änderungsschneiderei. Ich glaube auch, dass natürlich das Thema Abholung von Paketen, Rückgabe von Paketen, das kann ich ja alles integrieren. Also man hat immer gesagt, das ist ja ganz furchtbar, wenn ich den Leuten noch ermögliche, eine Retour an Amazon zurückzuschicken, dann ist das ja letztlich befeuere ich noch deren Geschäftsmodell. Aber umgekehrt ist es ja was. Ich biete dem Kunden einen Mehrwert. Er kann jetzt sein Paket, er muss sich nicht bei der Post anstellen, er kann es mir direkt abgeben. Und wenn er dann schon mal da ist, habe ich ja die Chance, ihn wieder in meine Welt reinzuziehen. Und ich glaube, das ist dieser Marktplatz, der Plattformansatz, dass der die Zukunft maßgeblich bestimmen wird. Ich glaube, das ist sonnenklar bei allen Unwägbarkeiten, die wir ansonsten haben.
Moment, also wir könnten natürlich noch tagelang, glaube ich, weiter diskutieren. Ich versuche ja auch mal so ein bisschen herauszukitzeln. Aber es gibt ein sehr schönes YouTube-Video von Sally, das ist eine Influencerin. Sie ist jetzt in den stationären Handel nach Mannheim gezogen, Q6, Q7, und hat selber nochmal bestätigt, also meine Produkte, so schön wie sie sind und so gut wie sie sich verkaufen, die Menschen wollen sie auch erleben. Und das schaffe ich nur mit einem stationären Geschäft. Also ich glaube schon, dass in diesem Bereich sich bestimmt die ein oder andere neue Brand etablieren wird. Und es ist sicherlich auch das Thema D2C. Da wird es ganz spannende Konzepte geben. Das sieht man ja bereits jetzt. Da kommen auch noch welche auf den Markt. Also ich finde das total lebendig. Ich glaube aber auch, dass nebendran immer noch so dieser klassische Händler bestehen bleibt. Also da, wo man einfach hingeht, wo man sich sozialisieren kann, wenn man sich einfach schon seit zig Jahren kennt und der weiß, was mein Geschmack ist und der holt das dann immer raus und sagt, hier, ich habe mal wieder schöne rote Schuhe für dich und dann passt das auch, dann geht man da gerne hin. Also ich denke, Bandbreite ist gut und die Aussichten sind perfekt und die Spreu wird sich halt vom Weizen trennen. Vielleicht noch ein Schlusswort würde ich jetzt weitergeben von Dr. Kai Rudetz, wie er das so selber für sich auch beschreiben möchte.
Ja, ich glaube, da haben Sie das wunderbar eigentlich dann auch zusammengefasst. Ich glaube, jeder Händler hat das nach wie vor selber in der Hand. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Fatalistisch hier sein, das ist alles ganz schlimm und ganz furchtbar und ich bin bald tot. Das nützt niemandem etwas. Ich glaube aber, dass man in vielen Fällen war der Handel vielleicht auch verwöhnt von seinem Erfolg. Er ist eher auf die Produktseite gewechselt. Er hat sehr von sich und von seinem Sortiment ausgedacht und vielleicht weniger eben von dem Kunden her. Und das, glaube ich, ist unbedingt notwendig. Und man sollte sich nicht auf dem Erfolg ausruhen, den man in den Vorjahren hier auch hatte. Man muss sehr genau schauen, wer sind denn eigentlich meine Kunden heute und morgen. Es kann ja durchaus sein, dass ich meine bestehenden Kunden noch vergleichsweise lange halten kann, jetzt einfach mit einem einfachen Konzept, mit Sozialisierung. Aber kriege ich damit auch neue Kunden? Und gerade das Thema, was zum Schluss dann auch noch von Ihnen genannt wurde, Influencer, zeigt ja auch, dass das eine Chance ist für sehr kleine Unternehmen. Die Influencer, die beginnen ja alle als One-Man-Show. Und wenn sie erfolgreich sind in dem, was sie machen, entwickeln sich daraus richtige Unternehmen. Wenn wir uns Bibi anschauen und Co., das sind ja wirklich Dimensionen, die spannend sind. In die kann man sich hin entwickeln und in die entwickelt man sich, glaube ich, am besten, wenn man wirklich sehr, sehr brutal vom Kunden her denkt und schaut, wie kann ich dem einen Mehrwert bieten über das Produkt hinaus. Und der Mehrwert kann entweder einfach der Austausch, der Plausch sein, das Customizen sein, das kann ein Service sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wer diese Möglichkeiten dann noch nutzt, der wird auch morgen noch erfolgreich sein.
Herr Dr. Kai Hudetz von der IFH in Köln. Ich danke Ihnen sehr für diese Insights und für den positiven Ausblick, der geboten ist. Ich glaube, was wir mitnehmen können, ist, dass der Mensch da ist, um halt eben mit anderen Menschen in Kontakt zu sein und hier dann auch Themen zu erfahren, zu erleben. Erlebnisräume sind wichtig. Der Marktplatz stirbt nie aus. Das war etwas, was ich jetzt auch nochmal mitgenommen habe. Und alles, was Mehrwert bietet, sollte der Händler ganz genau anschauen. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, sehr, sehr viele Serviceanbieter. Wer da eine Landkarte braucht, wer so einen kleinen Kompass braucht, der kann sich mit Sicherheit sehr gern an Dr. Kai Hudetz und die IFH in Köln wenden und hier dann auch eine Beratung sich angedeihen lassen. Ich denke, dass wir heute mit diesem positiven Impuls in den Tag starten können und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Falls der Podcast gefallen hat, super, wunderbar, dann einfach mal abonnieren. Wir haben noch weitere spannende Themen, die jetzt in der Folge kommen, aber wir haben auch schon über sehr viele spannende Themen gesprochen. Vielleicht einfach dann nochmal die älteren Podcasts rauszaubern. Wenn man diesen Podcast auch audiovisuell erleben möchte, einfach auf die Homepage gehen, Trendforum Retail.de und hier haben wir die Trendakademie, die Trendforum Retail Akademie und hier sind alle Themen dann auch nochmal als Videopodcast hinterlegt. Ich freue mich schon auf die nächsten Themen und sage heiter weiter. Dankeschön, bis dahin.